Ja, nach diesem wunderbaren Gottesdienstanfang würde ich jetzt 30 Sekunden Ruhe mit euch machen und Stille sein. Und dann würde ich Amen sagen und sagen, das war's heute. Aber anscheinend hat Gott es für wichtig erachtet, das einfach zusammenzutragen, was ich auf dem Herzen habe. Eigentlich habt ihr alles gehört. Die Predigt habt ihr jetzt schon zweimal gehört. Ihr dürft es jetzt nochmal hören, in einer anderen Form. Aber im Endeffekt geht es um die Güte und die Gnade Gottes oder um Gottes Absichten. Aber vorweg möchte ich noch einfach treu sein. Alex, kannst du bitte mal den ersten Bibelvers anschmeißen? Achso, ich darf ja dahin gucken. Oh, ist ja was für. Wir haben eben gehört, dass Gott redet. Gott redet im Gottesdienst. Amen. Gott redet aber auch schon vorm Gottesdienst. Hast du das gewusst? Manchmal redet er in der Nacht und du kannst nicht schlafen. In diesem Bibelvers, auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten, dass du sie errettest. Ich habe 4 Bibelverse vor dem Gottesdienst bekommen und ich möchte dich bitten, für dich einfach zu prüfen, was ist deiner? Wo habe ich sie denn jetzt? Preis der Welt. Gut, die Bibel ist zu groß. Nee, da ist er. Der war schon bei Matthäus angekommen. Ich möchte dich bitten, jetzt vielleicht das Ganze zu lesen, aber ich glaube, es sind hier Menschen, die einfach diesen Zuspruch brauchen, die Vertrauen in Gottes Anliegen gesetzt haben, im Moment vielleicht nicht sehen, aber Gott sagt dir, da sind schon deine Väter, die vertraut haben. Und so wie sie vertraut haben und belohnt worden sind, so will ich dich auch belohnen für deine Treue. Können wir den nächsten Vers nehmen? Psalm 89, Vers 16. Hast du ihn? Okay. Wohl dem Volk, das den Jubelruf kennt, o Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. Vielleicht ist das für dich gerade dran, du Gottes Jubelruf kennst, dass du seinen Jubel über dich kennst. Und er möchte sagen, und so wirst du wandeln vor mir im Licht. Ich werde deinen Weg ausleuchten, ich werde bei dir sein. Egal, wo du mich gerade brauchst. Keine Dunkelheit, keine Bedrängnis wird deinen Weg begleiten. Wir kommen zum nächsten, Jesaja 43, die Verse 11 bis 13. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Erretter. Es muss eigentlich noch weitergehen. Ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Auch fernerhin bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. Wer will es abwenden? Es hört sich vielleicht im ersten Moment etwas befremdlich an, aber sehe es mit den Augen der Liebe des Vaters. Er spricht hier eigentlich und sagt, ich bin es, der in deinem Leben alles ordnet. Ich bin es. Und jetzt kommt noch einer zum Abschluss, den ihr vielleicht so oft gehört habt, aber es geht hier um Menschen, um vielleicht ein oder zwei, die diesen Vers ganz neu hören müssen. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Feld will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Welch ein starkes Wort, was Petrus bekommen hat. Und manche kennen die Geschichte, wie Petrus teilweise damit umgegangen ist und wie er nachher in der Apostelgeschichte im Endeffekt gelebt hat. Ein sehr starker Zuspruch, vielleicht eine Berufung für einen Dienst, vielleicht eine Bestätigung für dem, wo du gerade drin bist. Und das soll dir einfach nochmal daran erinnern, dass Gottes Plan für dein Leben vollkommen ist. Amen. Nehmt es mit, prüft es. Ich habe nur meine Pflicht getan. So, ich möchte mit euch einsteigen in Predigttext heute oder wie auch immer wir es nennen. Ich möchte mit euch über den Willen Gottes sprechen. Kennst du den Willen Gottes? Okay, keiner sagt ja, dann können wir darüber sprechen. Ich habe die mal wieder in der Bibel gelesen und bin im 1. Thessalonicher 5 gelandet und habe den Vers 18b gelesen unter anderem und da bin ich hängen geblieben. Und dort heißt es, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Oder für euch. Und ich habe ja, du bist jetzt so lange dabei. Was ist eigentlich der Wille Gottes für dein Leben? Was ist der Wille Gottes für mich persönlich? Und wie wird das Ganze in meinem Leben auch sichtbar? Lebe ich in dem Willen Gottes oder laufe ich ihm nur hinterher? Versuche ich krampfhaft irgendwas zu machen? Suche mir das Wort Gottes und begründe, warum ich das eine tue und das andere nicht tue? Wie verhält sich das eigentlich? Muss ich nach 35 Jahren Jesus-Erfahrung und Leben immer noch nach dem Willen Gottes fragen? Ich bin hängen geblieben, wie ich gesagt habe, und ich möchte einfach ein paar Denkanstöße geben, die mich bewegt haben, darüber nachzusinnen und habe es gewagt, darüber nachzusinnen. Hab Gott um Hilfe gebeten, habe gesagt, zeig mir einfach nochmal ganz neu, was ist der Wille für mein Leben? Ist der Wille Gottes, dass ich irgendwelche Ziele erreiche, dass ich etwas für dich tue? Und was ist, wenn es fertig ist, wenn ich das Ziel erreicht habe, was kommt dann? Ist der Wille Gottes, dass ich ständig beschenkt werde, dass ich ständig Gebetserhörungen habe, dass ich gut dastehe? Ist der Wille Gottes, dass ich lastenlos werde? Es war vorhin so schön, ein Papierflugzeug hing am Kreuz. Vielleicht hast du es gar nicht mitbekommen. Jemand hat da seinen Ärger hingeschossen. Gute Gelegenheit, gute Möglichkeit. Ist das der Wille, dass ich meine Lasten loswerde? Im Vater Unser lesen wir, dass Gottes Wille geschehen soll. In manchen Gebeten sprechen wir auch, dein Wille geschehe, Herr. Wenn wir um Heilung, um Wiederherstellung beten, wenn wir verzweifelt sind, Herr, lass dein Willen bitte geschehen. Was ist, wenn ich den Willen Gottes gar nicht so richtig kenne? Bete ich jetzt im Vertrauen auf und im festen Glauben, in der Zuversicht? Ich bin ja im Willen Gottes. Oder ist das der letzte Hoffnungsschrei, der rauskommt, weil man gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich und was sollte man? Das hat mich ein Stück weit bewegt. Ich habe ja nur einen Teil dieses Verses euch gerade vorgetragen und habe gesagt, Gott, da muss doch mehr sein. Ich will gern nach 35 Jahren Glaubensleben nochmal wieder hineintauchen in deinen Willen. Ich liebe es, im Moment zu graben. Ja, früher musste ich Sand schaufeln und habe gegraben. Heute darf man im Wort Gottes graben. Und ich finde es gut, dass diese Schatzsuche und dass wir Geheimnisse erforschen dürfen und ergründen dürfen. Das ist etwas, was im Wort Gottes steht, wenn du das weißt. Ja? Im Epheser 1, Vers 9 heißt es, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, dem er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, also in Jesus Christus. Es gibt ganz oder mehrere Bibelstellen noch, wo er davon spricht, dass er seinem Willen immer wieder kundtut. In den Anfängen meines Glaubenslebens habe ich gedacht, einmal den Willen Gottes erkennen, reicht fürs ganze Leben. Das habe ich korrigiert, schon mehrmals, weil ich gemerkt habe, ich sehe immer nur stückweise was. Und das ist auch gut so. Ich glaube, wenn ich den ganzen Willen Gottes irgendwie auf Mal bekommen hätte, würde es mich überrennen. Aber ist das nicht schön zu wissen? Er teilt seinen Willen dir mit, mir mit. Er lässt mich wissen, was er eigentlich vorhat. Seine Beziehung zu dir und zu mir ist nicht hier und das musst du tun und das ist richtig und das ist verkehrt, sondern er sagt, komm, wir gehen gemeinsam auf diesen Weg. Und ich finde es so interessant, ich kann an dem Epheser 1, Vers 9 hängen bleiben, aber wenn ich den Vers 10 lese, bekomme ich schon die erste Antwort. Das Wort Gottes beschreibt sich selbst. Da heißt es in der Kurzfassung, dass wenn die Zeit erfüllt wäre, das heißt, er hat auch festgesetzte Zeiten gibt es bei Gott, wo irgendetwas passiert. Wir haben vorhin das schöne Zeugnis gehört von Tobis Vater. Ja, immer langsam. Ja. Wie lange hat es gebraucht? Wir durften das ein bisschen mitbegleiten. Ihre Auf und Ab, ja, ihr Hilferuf, dann ihre Freudensbotschaft, Hilferuf, Freudensbotschaft. Da zu wissen, es gibt eine Zeit, die Gott gesetzt hat, wo etwas passiert. Wir wollen alle nicht diese Zeit, die davor ist, wo es rauf und runter geht, wo man nicht weiß, was ist. Ja. Aber zu wissen, ich bete, wir bleiben dran und Gott hat einen Zeitpunkt gesetzt. Ich habe mich so gefreut, wie ich nachts, späten Abend, diese Botschaft oder diese Nachricht bekam. Er hat sein Leben in Jesu Hand gelegt. Das war für mich auch eine Ermutigung. Man hat das begleitet, nicht nur die beiden und dann gesagt, oh Herr, gib ihnen Kraft und lass sie da stehen, sondern man hatte auch Impulse. Irgendwann habe ich ihn aus Augsburg geschrieben, es ist Zeit, hinzugehen und ihm die frohe Botschaft zu sagen. Und nicht mal 3 Wochen später kommen sie und sagen, es war der Zeitpunkt erreicht und sie haben und er hat diese Entscheidung getan. Lasst uns diesen Aspekt da drin behalten. Es ist etwas ganz Normales, dass du den Willen Gottes für dein Leben erkennen darfst. Es ist nicht etwas Kompliziertes. Du kannst seinen Willen jeden Tag neu entdecken, geprüft werden und ihn zu untersuchen. Forsche danach. Und eins wisse, der Wille Gottes für dein Leben ist gut. Wenn du heute nur diesen einen Satz mitnimmst, bin ich begeistert von dir. Ja. Weil das kann ich unterschreiben. Der Wille Gottes ist gut für dich und für mich. Amen. Dazu kannst du Römer 8, Vers 4 lesen, du kannst Römer 12, 1 bis 3 lesen. Du kannst Matthäus 21, 32 lesen. Es drückt immer wieder aus, der Wille Gottes ist gut für dein Leben. Das war zu schnell, ne? Römer 8, Vers 4, Römer 12, 1 bis 3 und Matthäus 21, Vers 32. Es gibt so viele. Ich möchte euch ermutigen, grabt in dem Wort Gottes. Ich möchte einige Gedanken zu dem Willen Gottes weitergeben, um zu verstehen, worum geht es eigentlich. Ich durfte diese Begriffe neu definieren für mein Leben, auf die heutige Zeit runterbrechen, sie aktualisieren, wie es so schön heißt. Weil wenn ich daran denke, vor 25 Jahren, wie ich über den Willen Gottes gedacht habe, bin ich auf der einen Seite traurig, weil ich ihn so klein gemacht habe, so begrenzt habe, seine Möglichkeiten so eingeschränkt habe, dass ich dankbar bin, dass heute er es ermöglicht, auch jetzt durch diese Zeit, die ich damit verbracht habe, wieder eine neue Perspektive zu geben. Ich möchte dich ermutigen, den Willen Gottes immer wieder neu zu definieren für dich. Und du wirst überrascht sein, wie aktuell er ist, wie lebensbejahend und erfrischend das Ganze ist. Ich liebe die hebräische Sprache und ich bin begeistert, dass sie eine Sprache ist, die in Bildern spricht. Und so ist es auch mit dem Willen Gottes, dass es da mehr ausdrückt, als zu sagen, ich treffe eine Entscheidung, ich will heute ein Stück Kuchen essen. Sondern die in der hebräischen Sprache hat das auch etwas mit einem Handeln zu tun und einem Wirken. Ich werde heute ein Stück Kuchen essen. Gott hat vor Grundlegung der Welt gesagt, hey Jesus, Heiliger Geist, wir machen mal ein Zusammentreffen. Ich habe da einen tollen Gedanken. Ich werde den mit euch teilen und ich will Menschen schaffen in meinem Bilde. Und ich stelle mir so vor, die drei sind in Begeisterung ausgebrochen und sagen, coole Sache. Mach mal. Und Gott sagt irgendwo, oder die drei sagen, ja, nur so eine Entscheidung zu treffen, ist ja ganz schön. Wir können auch jetzt diskutieren und vielleicht uns ausmalen, wie die sehen werden, sondern Gott sagt, und ich werde es tun. Ich persönlich glaube, dass er einen Gedanken hatte und dann hat er gesagt, so, und jetzt, es geht los. Mal eben die Erde ein bisschen sauber machen, ne? Die Dimensionen verschieben, damit Platz ist für den Garten Eden, wo ich den Menschen reinsetzen kann. Sein Wille bewirkt immer ein Handeln. Sein Wille ist immer in Bewegung. Es ist immer etwas Kreatives da drin. Es ist eine bewegende Kraft aus seinem Herzen raus. Es begeistert mich, diese bewegende Kraft. Da ist eine Dynamik, die das Bestreben hat, vorwärts zu gehen. Die das Bestreben hat, etwas zu verändern, etwas freizusetzen, etwas loszulösen, was da ist. Einfach eine wunderschöne Beschreibung. Und hier spielen, wie ich schon so ein bisschen bildlich dargestellt habe, der Wille und der Geist ganz eng miteinander. Und ich finde dieser Gedanke da drin, dass Wille und der Geist eng miteinander verbunden sind, bringt für mich heute manches wieder neu in Beziehung. Weil denn, wenn das bei Gott so ist, dann wird es und möchte Gott, dass es bei mir auch ist. Wenn ich seinen Willen erkenne für mein Leben, dass dann sofort der Geist auch in Bewegung ist. Und daraus diese Kraft und diese Vorwärtsdrang. Ich glaube, dass man, oder für mich ist deutlich geworden, dass der Wille Gottes heute verschiedene Aspekte hat und die ich einfach nur kurz betrachten möchte. Wir haben schon ein Stück weit das heute im Gottesdienst erlebt. Ja. Wie ich gesagt habe, Gott hat diesen Schöpfungswillen. Er hat gesagt, ich will die Erde machen und ich will den Menschen schaffen. In Offenbarung 4, Vers 11 wird das nochmal erwähnt, dieser Schöpfungswille. Und dieser Schöpfungswille ist heute noch in meinem Leben aktiv. Es wäre töricht, ihn rauszunehmen aus meinem Leben und zu sagen, ach, der hat mich einmal geschaffen vor gut 60 Jahren und somit ist alles fertig. Nein, er ist heute noch aktiv. Gott schafft und kreiert in dir immer noch etwas. Und höre bitte nicht auf, dass das geschehen kann. Ja. Der Wille Gottes soll der Mittelpunkt deines gesamten Lebens sein. Eine Ausrichtung. Warum? Weil das Wort Gottes sagt, in Römer 11, 36 und 1. Korinther 8, Vers 6, alle Dinge sind zu ihm hin geschaffen. Alle Dinge. Du bist zu ihm hin geschaffen. Gott, der Vater, braucht dich als sein Kind. Er kann nicht Vater sein, wenn er keine Kinder hat. Wie er das schafft, hier diese 8 Milliarden oder wie viele Menschen es gibt, alle an seine Brust zu kriegen, ist nicht mein Problem. Ich habe manchmal schon Schwierigkeiten, einen an meine Brust zu kriegen und ihn festzuhalten, weil Kinder haben eine gewisse Dynamik. Und manchmal möchtest du sie länger halten, aber sie springen nach 15 Sekunden wieder vom Schoß. Für sie ist die Welt in Ordnung und du bist vielleicht gerade noch dabei, sie festhalten zu wollen. Und so hat der Vater im Himmel ein Verlangen, nach dir in Gemeinschaft zu sein. Ich habe von dem Schöpfungswillen gesprochen und es gibt auch einen Heilswillen. Gottes Anliegen ist, Heil zu bringen, Heilung zu bringen. Wir haben es heute Morgen gehört. Das ist sein Wille. Wir haben auch den Zeitfaktor betrachtet, aber wenn ich bete und möchte, dass sich etwas verändert, dass irgendwelche Beschwerden weggehen, die Kopfschmerzen weggehen und das passiert nicht so gleich, sagen, oh, das war nicht Gottes Wille, muss ich eben weiter es aushalten. Gottes Heilswillen ist, dass kein Mensch verloren geht. Wenn du für deinen Nachbarn betest, oder ihnen aufs Herz hast, oder für die Menschen, die auf der Straße sind. Dieser Heilswille Gottes ist notwendig, damit du überhaupt dranbleiben kannst. Das muss das, oder ist das Feuer in dir, was brennt, auch wenn wir nichts sehen. Tobi hat es erlebt, Virginia, dran zu bleiben, zu sagen, Gott, ich weiß nicht, aber ich weiß nur eins, du stellt's Menschen wieder her. Wenn ihr die Apostelgeschichten lest, wenn ihr das Evangelium lest, Jesus hat immer gesagt, du Gelähmter, du Aussätziger, was soll ich dir tun? Er hat nicht gesagt, ey, erzähl mir mal deine Lebensgeschichte, bei wie vielen Ärzten warst du schon? Welche Tabletten hast du genommen, welche hast du nicht genommen, welche Nebenwirkungen sind da? Er hat gefragt, was soll ich dir tun? Es ist ein Ausdruck seines Willens, gesund zu machen, heil zu machen, wiederherzustellen. Das, was verloren gegangen ist, wieder zurückzubringen. Und ich finde, da ist eine unwahrscheinliche Dynamik drin. Ihr könnt gern Johannes 6, Vers 38 und die folgenden lesen. Da wird das nochmal ganz klar beschrieben. Ich habe vorhin gesagt, vor 25 Jahren habe ich den Willen Gottes eingeschränkt und war eher klein. Vor gut 12 Jahren habe ich Gottes Liebeswillen für mich entdecken dürfen. Wir können das nachlesen im Johannes 3, Vers 16, seine Liebe für die ganze Welt, für alle Nationen, für mein Leben. für das meiner Familie, meiner Nächsten, wie auch immer. Und ein weiterer Aspekt, den ich noch erwähne, ist, Gott hat einen Heiligungswillen. Er möchte, dass wir heilig leben. Das wird nochmal im Römer 12, die folgende 1 bis 3, wird das nochmal sichtbar. Und alle diese Arten und Formen seines Willens sind es wert, nachgeforscht zu werden und darin zu leben. Und all diese Arten seines Willens und Facetten, die er da drin hat, Möglichkeiten, sind darauf ausgerichtet, dass sein Name geheiligt wird. Das, was wir vorhin getan haben, sagt Dank für das, was Gott getan hat. Und dass seine Herrlichkeit erhöht wird, dass seine Herrlichkeit gesehen wird. Das ist das Ziel seines Willens. Und jetzt komme ich auf das zurück. Wir können so viel hören, was Gottes Wille ist, wie er aussehen könnte, was es bedeutet. Manches ist auch schwer, empfinden wir so, weil wir das Wort lesen und da steht hin, tue das. Und so oft, ich habe früher Luther geliebt, liebe ich immer noch, aber ganz oft, du musst, du musst, du musst, du musst. Jetzt, wo ich Luther ein bisschen verstehe, in welcher Zeit er gelebt hat und wie das da gewann, hat das natürlich eine andere Form. Aber jahrelang war, du musst, du musst, du musst, du musst mehr glauben. Ach, ich kann nur 5% glauben, mehr habe ich gar nicht, mehr kriege ich gar nicht zustande, kriegt meinen Kopf gar nicht hin. Ja, es reicht nicht, deswegen hast du keine Gebetserhörung. Also mehr glauben. Wie kommt der Glaube? Durch das Hören des Wortes Gottes. Also lernen Bibelverse auswendig. Ja, man lernt Bibelverse auswendig, wendet sie dann an, wo man sie braucht. Gott hat alle geheilt, also bete ich für den, dass auch Heilung geschieht. Es passiert aber nicht. Also noch ein Bibelvers her. Weil wenn sich mein Verständnis von seinem Willen verschiebt und ich es runterbreche auf mein Niveau, wird es immer verzerrt sein. Darum ist es so wichtig, sich immer wieder neu auszurichten. Und ich finde das so interessant oder entdecke das die letzte Zeit immer mehr. Wir lesen etwas und Gott hat die Antworten entweder davor oder dahinter geschrieben. Ja? Das ist interessant, ne? Eigentlich sage ich, ja Gott, wie sieht dein Wille aus? Ich verstehe es nicht, zeig es mir. Und er sagt, Augen hoch, geh mal 6 Verse zurück. Und die möchte ich gern noch mit euch betrachten. Wie kann der Wille Gottes in deinem Leben aussehen? In dieser Passage werden in den Versen 12 bis 18 für mich 3 Bereiche nochmal, oder so habe ich es aufgeteilt, nochmal beschrieben. Du wirst vielleicht überrascht sein, dass die dazu notwendig sind. In den Versen 12 und 13 geht es, das könnt ihr jetzt lesen, um wen? Es geht um die Menschen, die euch vorstehen, so wie die Bibel es sagt, oder in der heutigen Sprache die Gemeindeleitung. 1. Thessalonicher 5, Verse 12 bis 13. Und 13a. Nein, erst die erstmal. Lass uns Acht haben auf die Gemeindeleitung. Warum? Damit sie an uns rumnörgeln können und dir sagen können, was du verkehrt machst, dir jeden Sonntag vorhält, hey, du warst die letzten 3 Sonntage nicht da, das geht nicht, mein Bruder. Vielleicht passiert das. Wir sind alles Menschen, auch die sind Menschen. Aber hier steht es im Vers 12, erkennt an. Erkenne, was ihr Dienst ist. was eigentlich ihre Aufgabe ist. Dieses Wort erkennen hat eine tiefere Bedeutung. Das hat etwas, einen Aspekt von Intimität. Sich da hinein zu tauchen, zu sagen, Gott, was hast du gedacht? Und wie hast du es gedacht? Und hier steht, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Ich habe gerade gesagt, eins bleibt immer hängen. Oh, ich will nicht, dass mich einer zurechtweist. Aber ich will, dass der Pastor und die Gemeindeleitung ständig für mich betet. Wenn die Schwierigkeiten haben, müssen die da sein. Na, selbstverständlich. Ne? Und die müssen 24 Stunden Zeit haben, weil mein Problem ist so groß. Sie arbeiten an dir. Ist dir das bewusst? Sie stehen vor Gott und sagen, Herr, nimm dieses Schaf Heinrich. Ne? Wenn es sein muss, brech ihm bitte die Beine, dass er nicht immer wegläuft. Da sind die Schafe ein sehr gutes Bild. Ich habe welche gehabt und ich erzähle die Geschichte einfach zu gerne. Ja? Du kannst sie einzäunen, ganz perfekt. Du kannst auf sie aufpassen, ganz perfekt. Schafe sind Lochfinder. Da muss nur ein Loch sein, 10x10. Da bohrt dieser Schafskopf so lange durch, bis der Kopf durch ist. Entweder mäht er dann schon, weil er nicht wieder zurückkommt und ruft um Hilfe und ne, strampelt, am besten auf dem Rücken und alle Füße in die Himmel. Du musst Angst haben, dass er fast sich aufhängt. Ja? Oder er drückt weiter durch und steht auf der anderen Seite, wo das grüne Gras ist, und dann mäht er wieder. Nicht mähen, sondern mäh. Er ruft, ich komme nicht zurück. Alle anderen haben es gut und ich stehe hier draußen alleine. Und der gute Hirte kommt und nimmt ihn auf den Arm und setzt ihn wieder rüber, macht das Loch zu. Und keine halbe Stunde geht er am Zaun dran und sagt, da drüben das Gras ist wieder so schön. Ich durfte feststellen, dass ich auch so ein Typ bin. Dass man manchmal denkt, da drüben, die Kirschen schmecken besser, das Gras ist da drüben grüner, woanders nicht. Und lasse ganz außer Acht, dass da Menschen sind, die für mich arbeiten. Die dafür sorgen, dass ich auf einer guten Weide rumlaufe, dass ich Schutz habe, dass ich Wasser zu trinken bekomme und, und. Ja? Dieses Wort ermahnen, was da auch vorkommt, heißt eigentlich ermutigen. Sie sind dafür gesetzt, dich und mich zu ermutigen. Und zu sagen, hey, super, du gehst zwar noch in Schlangenlinie, aber du bist auf dem Weg und wirst das Ziel erreichen. Du machst vielleicht auch noch 3 Kurven und Schlaufen, aber du bist immer noch auf dem Weg. Ganz beeindruckt finde ich, liebt sie wegen ihrer Bereitschaft zu den Aufgaben. Wenn du Stefan fragen würdest und ihre Geschichte hörst, dass da ein Ruf ist und sagt, ein Drängen danach, ich möchte Pastor werden. Andere würden sagen, geh nochmal in dich. Aber dieser Ruf ist da, diese Bereitschaft, das Leben hinzugeben. Denk darüber nach. Die Verse 13b, 14 und 15 aus 1. Thessalonicher 5 geht es um Umgangsformen, wie wir mit unseren Mitmenschen oder auch unseren Geschwistern, die uns helfen, mit ihnen umzugehen. Zuerst sind wir aufgefordert, Frieden zu halten. Nicht nur mit der Gemeindeleitung musst du Frieden halten, sondern wir sollen auch untereinander Frieden halten. Heißt das, dass wir nicht Dinge diskutieren können, dass wir unterschiedlicher Meinung sein können? Nein. Was es nicht beinhaltet, ist, dass es zum Streit kommen muss und zu Trennung oder Abschneidung. Ja? Und es können unterschiedliche Sichtweisen auch da sein. Und man darf sie aushalten. ermutigt den anderen. Ja, das ist eine Lektion, die Gott mir gerade aufs Herz geschrieben hat. Ich kann euch ermutigen mit irgendwelchen Bibelversen. Ja? Und dann sage ich, und der Herr hat gesprochen und alles ist toll. Es ist so. Ich frage Gott, sei Gott, was hast du heute? Und der Heilige Geist kommt und nennt mir einfach Bibelstellen. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie auch nicht auswendig gelernt. Großteil ja, aber nicht. Und ich bin immer wieder überrascht und dankbar. Das ist eine Ermutigung. Das. Ne? Aber Gott zeigt einfach, ich will dich zu einem Ermutiger machen. Ich bin da Lernender. Und Neulernender. Tröstet die Mutlosen. Naja, wie weit geht mein Trost? Oh, du hast es schlimm. Ich möchte es nicht haben. Gut, dass du es hast und nicht ich. Ist das mein Trost? Oder kann ich mit den Weinenden weinen? Mit den Ohnmächtigen da sein? Darf ich auch sogar, wenn ich eine Geschichte höre, ein Leid oder irgendwas, kann ich sagen, Gott, ich verstehe es nicht, aber es tut so weh. Hilfst du den Schwachen oder erheben wir uns über den Schwachen? Hey, wenn du das und das machen würdest, wäre dein Glauben viel stärker. Oder gehst du hin und sagst, ja, ich bring dir auch den Müllsack runter. Das ist alles dein Müll, aber warum soll ich ihn runterschleppen? Nein, ich tue es trotzdem. Sie kommen zum Gebet und es sind immer wieder dieselben Punkte. Welche Haltung habe ich? Bin ich da und sage, ey, hatten wir doch schon mal alles? Oder sage ich, okay, noch eine Runde mit dir? Weil ich ja nicht weiß, wann es passiert. Wann Gottes Zeitplan erfüllt wird. Bringe ich Geduld auf und Nachsicht für die anderen? Oh, gut, dass er gleich geht. Gut, dass die Zeit vorbei ist. Lieber Gott, lass ihn nicht wiederkommen. Lass es ihn endlich lernen oder sagen können. Wie viele Ehrenrunden habe ich gedreht in meinem Leben? Wie oft ist der Pastor an mir vielleicht verzweifelt und hat genau dasselbe gebildet? Wann kapiert er es endlich? Wie oft müssen wir unsere Kinder anhalten, das Richtige zu tun? Genau. Da konnte man so manches Mal die Augen verdrehen und hier steht, glaube ich, irgendwie drin, dass wir ihnen helfen sollen, Ordnung zu halten. Ja? Das ist auf den Militärdienst bezogen. Da mussten die Stube immer tiptop aufgeräumt sein, die Strümpfe richtig hingelegt werden. Ja. So haben wir alle unsere Lernziele. Ich möchte fast zum Abschluss kommen, die Verse 16 und 18a betrachten. So oft schon gelesen, so oft gedacht, wie geht es? Und ich glaube, das sind Verhaltensmuster für mein Leben oder vielleicht auch für dein Leben. Da fordert er uns auf, seid alle Zeit fröhlich. Das geht natürlich gut, wenn ich schöne Nachrichten höre. Ja? In Philipper 4, Vers 4 heißt es, freut euch. Und damit du es kapierst, abermals sage ich dir, kannst du Freude produzieren? Nein. Ich kann mich dafür entscheiden, aber Gott sagt in seinem Wort, dass er die Freude pur ist. In Vers 17, betet ohne Unterlass. Eieiei, 4 Jahre Bibelschule. Ja, wie oft ich diesen Vers gehört habe, in allen Facetten. Nichts gegen die Bibelschule, aber wie doch so eine Last dahingelegt wurde. betet ohne Unterlass. Hört nicht auf zu beten. Ja, aber es ist keine Perspektive. Da es wird alles schlimmer, die Umstände werden immer undurchsichtiger. Und ich soll noch weiter beten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich beten soll, außer Herr, dein Wille geschehe. Oh, ja, ist ja gut. In Lukas 18, Vers 1 bis 8 lesen wir eine tolle Geschichte von der bittenden Witwe. Sie inspiriert mich immer wieder zum Gebet, zu sagen, nicht nachlassen, ich halte fest. Und wenn die schon diesen Richter rumgekriegt hat, dass er ihr das gibt, was eigentlich ihr Erbe ist oder was ihre Gerechtigkeit ist, wie viel mehr wird der himmlische Vater mein Gebet annehmen? Und im Vers 18a heißt es, seid dankbar in allen Dingen. Im Epheser 5, Vers 20 wird auch, danke Gott für alles. Sagt Dank. Ist das nicht interessant? Hier steht ein Vers und sagt, das ist der Wille Gottes. Und davor werden einige Punkte schon beschrieben. Ja, ich kenne diese Phasen, wo wir nach dem Willen Gottes für unser Leben gucken, sehen und denken und wir wissen nicht, wo es ist. Ich habe es auch schon getan. Ich habe gesagt, Gott, hier sind 5 Türen, mach 4 zu und eine lässt du bitte auf. Das ist ja dein Wille. Dann bin ich an die erste Tür rangegangen, habe den Türgriff angefasst und die Tür war zu. Oh Herr, ist das jetzt wirklich dein Wille? Bei der zweiten Tür habe ich gesagt, oh Herr, das kann nicht dein Wille sein. Was dahinter ist, würde so schön sein. Wie verrückt, ich sehe ja gar nicht, was dahinter ist, weil die Tür ist ja zu. So. Merkt ihr, wie oft wir nach dem Willen Gottes fragen und ihn übertragen auf unsere Verhältnisse? Ich komme zum Abschluss. Es gibt einen Willen Gottes für dein Leben. Jetzt könnte so ein leichtes Amen kommen, ja? Weil für manche wäre das ganz gut. Oder ist das ganz gut? Ich bin dankbar, dass für mich, für mein Leben ein Willen Gottes gibt. Ein Plan, eine Perspektive, ein Weg, wo er führen kann. Absichten. Ich habe euch vorhin aufgeführt, dass es unterschiedliche Formen gibt. Es gibt diesen Schöpfungswillen. Erlaube ich, dass Gott in mir noch mit über 60 Jahren etwas schöpfen darf? Oder er kreieren darf oder erschaffen darf. Das hat auch mit Veränderung zu tun. Ich kann sagen, Gott, nee, du, 35 Jahre Veränderung reichen, ab jetzt nur noch Sonnenseite. Ne? Ich beraube mich selber, wenn ich es nicht zulasse, dass Gott noch etwas tun darf. Weil er wird es sowieso tun. Erlaube ich ihm, dass Heilungsaspekte immer noch in meinem Leben passieren dürfen. Oder sage ich, ach, ist hoffnungslos, mein Blutdruck bleibt sowieso da oben. Es gibt ja Tabletten, wie auch immer. Oder halte ich dran fest und sage, Gott, ich akzeptiere das jetzt, aber ich möchte, dass mein Blutdruck normal wird. Und wenn er dann sagt, stell dein Essen um, dann sagst du, ach Gott, bitte keinen Schöpfungswillen mehr in meinem Leben. Ne? Bin ich bereit, in die Heiligung noch reinzutreten in den Jahren? Habe ich es noch nötig? Muss ich noch? Das ist doch nur was für die jungen Leute. Die müssen sich verändern, die müssen können wachsen. Aber ich stelle fest, Gott hat über Zeit und Alter ganz andere Ansichten. Guckt euch die Männer Gottes an in der Bibel. Ja, da sind manche noch Väter geworden, wo andere froh sind, dass die Enkel aus dem Haus gehen. Da haben Menschen, Männer und Frauen vor Gott gewandelt und sind ganz alt geworden. Der Wille Gottes ist manchmal nicht gleich zu finden, obwohl wir es ja gerne hätten, dass er sofort sichtbar wird. Denk an diese Türen. Aber ich möchte dich ermutigen, er ist zu finden, indem du dich hineingibst. Und ich möchte dich einladen, grabe, forsche, buddel, suche. Das Wort Gottes sagt an so vielen Stellen, suche mich. Und was antwortet er? Und ich lasse mich finden. Suche und du wirst etwas finden. Wenn du nichts suchst, kannst du nichts finden. Dazu möchte ich dich ermutigen. Gottes Willen nachzuforschen. Vielleicht musst du auch wie ich einmal reflektieren, sagen, was ist bis heute, wo kann was verändern. Aber ich habe gelernt und gemerkt, und das möchte ich euch als Trost auch so mitgeben, dieses Suchen und Forschen nach seinem Willen hat mich immer in seine Arme getrieben. Niemals weg, obwohl ich manchmal den Willen Gottes vielleicht nicht so verstanden habe. Und es macht das noch bedeutsamer. Du kriegst eine andere Perspektive für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und ich stelle fest, damit möchte ich abschließen, sich auszustrecken nach dem Willen Gottes setzt etwas Unwahrscheinliches frei in dir. Und es ist eine Motivation, ein Feuer, was nicht ausgeht. Eine Kraft, die einfach da ist. Du bekommst ein Verlangen, eine Sehnsucht, da hineinzukommen. In das, was Gott für dein Leben hat. Darum jage dem Willen Gottes nach. Suche ihn. Umso mehr. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass dein Wort heute immer noch wahrhaftig ist. Danke, dass du derselbe bist und dass keine Veränderung da ist. Dass deine Absichten, deine Anliegen, dein Wille für unser Leben immer noch da ist. Danke, dass du nicht aufgehört hast, uns deinen Willen mitzuteilen. Vater, ich bete, dass ein neues Verlangen, eine neue Sehnsucht danach ist, nach deinem Willen zu fragen und zu ergründen, was du gerade tun willst und wie du es tun willst. Und ich danke dir, dass das eine unwahrscheinliche Kraft ist, eine Quelle ist in uns, ja, die wir anzapfen dürfen. Es ist ein Tisch, der gedeckt ist, wo wir nehmen dürfen, weil deine Liebe dadurch sichtbar wird. So danke ich dir und versiegel dein Wort in jedem Einzelnen. Amen.